Samuel 24. Da heißt es ab Vers 1. Und der Zorn Jehovas entbrannte abermals wieder Israel, und er reizte David wieder sie, indem er sprach, gehe hin, zähle Israel und Juda. Da sprach der König zu Joab, dem Heerobersten, der bei ihm war, gehe doch umher durch alle Stämme Israels von Dan bis Beersheba und muster das Volk, damit ich die Zahl des Volkes wisse. Vers 8. Und sie zogen umher durch das ganze Land und kamen am Ende von 9 Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Vers 10. Aber dem David schlug sein Herz, nachdem er das Volk gezählt hatte. Und David sprach zu Jehova, ich habe sehr gesündigt in dem, was ich getan habe. Und nun, Jehova, lass doch die Ungerechtigkeit deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Als David am Morgen aufstand, geschah das Wort Jehovas zu Gad, dem Propheten, dem Seher Davids, indem er sprach, geh hin und rede zu David, so spricht Jehova, dreierlei lege ich dir vor, wähle dir eines davon, dass ich es dir tue. Und Gad kam zu David und tat es ihm kund und sprach zu ihm, soll dir 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen? Oder willst du 3 Monate vor deinen Feinden fliehen, indem sie dir nachjagen? Oder soll 3 Tage Pest in deinem Lande sein? Nun wisse und sieh, was für eine Antwort ich zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und David sprach zu Gad, mir ist sehr Angst. Mögen wir doch in die Hand Jehovas fallen. Denn seine Erbarmungen sind groß, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. Soweit Gottes Wort. Wir schauen in dieser Aufzählung weniger Verse hinein in das Geschehen der Zeit David. David war König in Israel geworden. Lange, lange Jahre hatte es gedauert, bis es so weit war, dass er König war. Und weil der David ein Schattenbild auf den Christus ist, und Christus lange hat auf sich warten lassen, bis er kam, die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, aber als man ihn verwarf, musste sein Volk wieder warten. Aber einmal wird er die ganze Königsherrschaft innehaben. Als der Herr damals kam, da lesen wir, da kam er zu seinem Volk, zu Israel. Aber wenn er noch einmal kommen wird, wird er nicht allein in Israel, sondern König der ganzen Erde sein. So dauerte also auch die Zeit in der Vorschattung des Davids bis zum Ersteigen des Königsthrones über die ganze Erde eine sehr lange Zeit. Bis diese Königszeit beginnen wird. Wir sind in unserem Zeitalter der Gnade am Abschluss, und dann wird es nicht mehr lange dauern, wenn die Gnadenzeit jetzt abgeschlossen sein wird, dann dauert es nicht mehr lange, beginnt die herrliche Königszeit, von der Gottes Wort an vielen Stellen redet. Die fälschlich sogenannten Zeugen Jehovas, die haben sich da was ausgedacht, aber in Ermangelung der Heiligen Schrift und deren Kenntnis darüber, erwarten sie vergeblich. Von denen wird nicht einer dabei sein. Nur müssen wir in dieser Geschichte und dem Vergleichsbild hin zu David etwas sagen. Unser Herr war in allem treu. Also wir auf dieser Erde waren. Was hier in dieser Mitteilung der verlesenen Abschnitte von David keineswegs gesagt werden kann. David zählte die Schlachtreihen Israels, obgleich Gott solches zu tun verboten hatte. Und wir müssen fragen, warum tat das eigentlich der David, der doch zu Gott eine innige, eine herzliche Verbindung unterhielt? Nun, die Bibel erklärt es und sagt, weil er dazu gereizt wurde. Und wir müssen weiter fragen, wer reizte ihn so sehr? Nicht Gott. Denn es war eine Versuchung zur Sünde. Und Gott versucht nicht zur Sünde. Sagt Gottes Wort und ist auch an dem. Vielleicht können wir gerade in 1. Chroniker 21, den Vers 1, durch jemand gelesen bekommen haben.
Und Satan stand auf wie der Israel und reizte David an, Israel zu zählen.
So. Wir haben also gehört in unserem Textwort, und er reizte in Kapitel 24, Vers 1, David wieder sie. Und hier in 1. Chroniker 21, 1 sagt nun Gottes Wort, war es das, der ihn reizte. Hier steht nur, und er reizte David. Und aber das genau war der Teufel, der den David aufs Korn genommen hat. War der gleiche, der auch zum David gesagt hatte, geh hin und zähle Israel und Juda. Das ist nicht so schlimm. Was aber schlimm ist, soll darin gesehen werden, der David tat. Damals wie heute, vermag der Bösewicht, die Gläubigen zu belügen, und es gibt keinen auf dieser Erde, der nicht belogen wird. Und wir müssen sagen, warum nur hat Gott im Himmel alles das zugelassen? Warum hat Gott da nicht Einhalt geboten? Und da müssen wir antworten, in Vers 1 steht es geschrieben in unserem Textwort, weil vorher der Zorn Gottes gegen Israel bereits entbrannt war. Der Zorn, der vorher entbrannt war gegen Israel, war eine Auswirkung, die Ursache aber war Sünde Israels. Jawohl, wegen Sünde Israels hatte Gott Zorn. Und kam Gottes Zorn. Aber der Herr bewahrt hier den David nicht vor der Versuchung. Und zwar deshalb, auch David soll mitgeprüft werden. Und weil Davids Vertrauen hin zu Gott nicht größer war, lässt der Herr das alles zu, sowohl wieder Israel als auch gegen David. Würde der König David dem vorherigen Verbot zu zählen, durch Gehorsam und Überwindung Rechnung getragen haben, hätte es gleich oder analog wie im Garten Eden einen völlig anderen Verlauf genommen. Dessen dürfen wir versichert sein. Aber auch dort im Garten Eden fiel die hauptverantwortliche Person, Adam. Adam mit der Eva in die Sünde. Genau wie hier. Die Schrift sagt ja, dass es unter der Sonne nichts Neues gibt. Hier war es der Hauptverantwortliche mit dem ganzen Volke Israel. Nun, Gott hätte ja den David sicherlich warnen können, selbst dann, wenn Gott dem Satan freigibt, ihn zu reizen, hätte er ja sagen können, David, halt die Ohren spitz, du wirst geprüft. Aber Gott hat ihn gewarnt. Gott hat ihn warnen lassen. Denn dabei war David in Vers 3 von dem Joab, dem Heerobersten, gewarnt worden. Also, der David wurde durch den Satan gereizt zur Sünde. Der Joab hat den Auftrag, den David noch zu warnen. Er warnt ihn. Aber wie oft sind auch wir schon, die wir hier heute Abend sind, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist gewarnt worden? Und dennoch blieben wir hin zur Sünde und dem Eigenwillen unnachgiebig wieder da. Es ist wie ein Fluch, der sich auf die Gläubigen legt. Etwas, was sie für richtig sehen, in ihrem Eigenwillen zu umstricken, sodass selbst David seinen eigenen Sichtweg verbaut. Er hat keine klare Sicht mehr. Er hat seine eigene Schau verborgen. Wir wollen hier in keiner Weise gegen David etwas sagen, sondern wir wollen nur die Mitteilung der Heiligen Schrift untersuchen, um selbst hier zu lernen. Aber das Wort, heißt es, aber das Wort des Königs blieb fest gegen Joab. Ja, in der vielen jahrzehntelangen Jesus-Nachfolge erlebt man in der Gemeinde Jesu das immer und immer und immer wieder. Die Gläubige in praktisch in allen Denominationen sich auf Dinge einschießen, die sie entweder nicht kennen und beurteilen zu glauben, oder Dinge kennen und letztlich falsch schlussfolgern. So auch hier. Und dann wird 9 Monate und noch 20 Tage, wie es hier geschrieben steht, Vers 8, beständig gesündigt. Nun, es war ja ein ganzes Volk Israel da, die auch ein Beurteilungsvermögen hatten. Nicht? Und so mancher Israel litt in diesen Tagen der verbotenen Zählung, mag nichts in diesem Zählvorgang gesehen haben. Das ist doch der Zustand, mit dem wir auch heute zu tun haben. Da sagt man uns, ist den Zählen Sünde. Und dann sind wir mit dem Wort Gottes am Ende. Ist den Rauchen Sünde? Bruder Bergmann, zeigen Sie mir mal das. Nicht? Ich sage dann nur, sündigen Sie doch mal. Macht mir überhaupt nichts Sinn. Das ist dreifach, müssen Sie sündigen. Die kriegen schon noch mit Gott zu tun. Aber genauso ist es hier. Ist denn Zählen Sünde? Dürfen wir nicht zählen? Ja, natürlich, weiter als die Finger reichen. Ich denke gerade an eine Sache. Wir haben in unserem Deutschland schon Zeiten sonderbarer Früchte gehabt. Eine von diesen sonderbaren Früchten sind die Apostolen, die von Amerika sich bildend auch über Europa ausgebreitet hatten. Heute sind sie auf dem Rückmarsch. Ist, wie es ist. In der Verkennung der Heiligen Schrift meinten sie, sie seien die 144.000. Und weil sie sich darin so wichtig vorkamen, haben sie ein großes Buch angelegt, das Buch war in Amerika. Und jeder, der dort ein Apostole wurde, der musste gemeldet werden und die Meldung ging nach Amerika und da wurden die in das große Buch eingetragen. Und da wurde denen sogar die Nummer mitgeteilt. Nun kamen damals immer mehr in diese Anhängerschaft dieser Sekte. Und Leute meldeten das hier in England, in Deutschland, in der Schweiz, in Holland und so weiter. Und wenn dann so und so viel zusammen waren, dann schickten die wieder einen dicken Brief nach Amerika. Sollte wieder eingetragen werden. Eines Tages hatte man 144.000. Und da hat man unter Zeugen das große Buch zugeklappt und hat gesagt, jetzt ist Schluss. Wir haben sie bereits. Ja, und was machen wir jetzt? Die sich dann, die vielen, die nun sich anschließen wollten, die schon gemeldet waren und andere hatten sich noch gar nicht gemeldet, haben dann einen Aufstand geprobt. Ich habe immer das Nächste, was der Teufel dann ihnen ins Herz geht. Aufstand machen. Revolution. Nicht? Man nennt das heute schlicht in der Freiheitssprache dieser Weltdemo. 4 Buchstaben, alles drin. Vom Lausbub bis zum Mord, alles Demo nennt sich das. Nun gut, da haben die sich zusammengesetzt da hat es eine Abspaltung gegeben. Da haben die gesagt, wir fangen nochmal neu an. Und das sind die Neuapostolen. Und dann haben die gesagt, wir müssen aus der Bibel lernen. Da ist ein Fehler gemacht worden bei den Alten. Schon dem David ist es schlecht bekommen zu zählen. Wir legen das Buch neu an und zählen nicht mehr. Verboten zu zählen. Jetzt tragen sie wieder fleißig ein. Nur die Anmeldungen kommen nicht mehr so. Das hat sich überlegt. Wir sehen, wie auch in falscher Verständnisnahme Dinge der Heiligen Schrift behandelt werden können, durch solche, wenn der Herr Jesus nicht durch seinen Geist die notwendige Klarheit gibt. Weshalb aber hatte Gott überhaupt verboten, die Kriegsmänner in Israel zu zählen? Warum hat das Gott getan? Das hätte doch Gott auch sein lassen. Wenn Gott zu mir sagen würde, ich verbiete dir, die Daunenfeder in der Bettdecke zu zählen, ja, dann lass ich es klar. Nicht? Aber was hat denn Gott davon, ob wir das weiß oder nicht weiß? Müssen wir ja wissen, warum es macht. Nun, die Erklärung, die beantwortende Erklärung dürfte jene sein, Gott, der Allmächtige, hatte mit seinem Volk Israel noch ganz, ganz Großes vor. Das war der Ausgangspunkt der Erklärung. Hätte das etwa dem allmächtigen Gott in seinen Wegbegehungen etwas ausgemacht? Wäre er nicht auch dann zum Ziele gekommen, wenn die Kriegsmänner gezählt worden wären? Kann dann Gott nicht auch zum Ziel kommen? Sicher. Aber das Verbot ging nicht um Gott, sondern es ging um Israel. Und das muss man sehen und wissen. Hätte man die Anzahl gewusst, wie viele streitbare Männer in Israel im Notfall und im Krieg zur Verfügung standen, dann würde man mit Sicherheit auf diese hohe Zahl das Vertrauen gesetzt haben. Aber Gott will etwas anderes. Gott will, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen und nicht auf die sichtbaren Dinge, von denen wir halten, dass Kriegsmänner etwas Entscheidendes seien. Was nützen uns zu wissen Kriegerzahlen, wenn der allmächtige Gott dagegen steht? Der Glaube ist für den allmächtigen Herrn nur dann wertvoll, wenn wir nicht alles wissen. Wenn wir nicht alles gesehen haben, was wir gern sehen möchten. Vielleicht lesen wir gerade mal Johannes 20, Vers 29.
Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und geglaubt haben.
Als dann dem David die Zahlenergebnisse mitgeteilt wurden, Vers 9 lesen wir das in unserem Textwort, Da schlug dem David, Vers 10, das Herz. Und hier müssen wir schon fragen, warum schlug dem David das Herz, als er die Zahlenwerte hörte? Warum schlug ihm das Herz nicht, müssen wir fragen, als er den Befehl zur Zählung für die Kriegsmänner in Israel gab? Warum schlug ihm da das Herz nicht? Aber Geschwister, genau das ist auch dein und mein Problem. Weil David, aber auch du und ich, zu wenig in der Gegenwart des lebendigen und allmächtigen Gottes leben, machen wir uns auch kaum die notwendigen Gedanken davor, sondern erst, wenn wir in die Sünden gefallen sind. Und genau hier sehen wir auch den großen und gewaltigen Unterschied zwischen dem König David und dem König der Juden, wie es über seiner Kreuzigung stand, Jesus. Der David, vom Satan gereizt, ließ sich mit in die Sünden des Volkes Israel hineinziehen. Denn nach dem Vers 1 unseres Textwortes entbrannte vorher der Zorn Jehovas nur gegen Israel. Hätte der sich mal rausgehalten aus allem. Er stand gar nicht mit unter dem Zorn, nur das Volk Israel, weil sie gesündigt hatten, nicht der David. Aber durch die Schuldeinbeziehung der Nichtüberwindung kam auch der David mit in dasselbe, in das gleiche Gericht. Das Neue Testament sagt, dass niemand unter uns, hier redet die Bibel von der Gemeinde Jesu, als solcher erfunden werden soll, der sich in fremde Sachen mischt. Das ist das. Der David hätte hier sollen auf die Knie, bevor er den Joab den Befehl gab und zu Gott rufen. Gott hätte ihm geantwortet, aber das hat er nicht gemacht. Aber niemals, niemals hat sich unser Herr Jesus in die Sünden des Volkes, ob es Israeliten oder Nationen waren, mit hineinziehen lassen. Hat er nie gemacht. Vielleicht, dass wir davon ein wenig Belehrung mitnehmen in das Alltagsleben. Ja, noch mehr. Gott hat sogar den David zum Urheber der Auslösung des Gerichtes gemacht. Durch seine Einmischung wurde er Urheber des Gerichtes Israels. Soweit. Durch die Zählung und damit der Zorn Gottes ausgelöst werden konnte. Und jetzt müssen wir auf unseren Herrn Jesus schauen. So hat unser Herr durch die Aufnahme unserer Sünden sich in unsere Verlorenheitsbelange hineinbegeben, was gar nicht seine Sache war. Aber aus Liebe zu uns hat er es getan. So hat er sich betreff unserer Sünden sich zum Urheber und Auslöser des Gerichtes Gottes gemacht. Wenn die Bibel im Neuen Testament sagt, dass das Gericht Gottes an seinem Hause anfängt, dann haben wir Christus gesehen, dort hat es angefangen. Er nahm unser Gericht auf sich. Der David hatte zwar versucht, es war ein Versuch, das Gericht, wovon hier geredet wird, alle Schuld auf sich zu nehmen. In Vers 10 und Vers 17b lesen wir das. Aber der David konnte nicht stellvertretend wie unser Herr leiden und die Schuld auf sich nehmen. Das geht nicht. Dafür hat Gott auch den David gar nicht zum König gemacht. Da hat er einen völlig anderen Auftrag. Israel musste aufgrund der Gerechtigkeit Gottes unter Gericht gestellt werden. Das ist der Ausgangspunkt. Das Gesetz und nicht Gnade galt hier. Und nach dem Gesetz, welches gültig war, musste dies geschehen. Infolge Jesu Opfer am Kreuz haben wir Vergebung und Freiheit. Wir haben die Freiheit, nicht ununterbrochen und dauernd unter Strafe und Gericht gestellt zu werden. Auch diese Freiheit hat Christus uns durch seinen Kreuzestod geschenkt. Dass wir nicht ununterbrochen mit dem Gericht zu tun haben, wie einstmals Israel in der Zeit des Gesetzes. Die Bibel sagt, das Gesetz bewirkt Zorn. Das ist das. Weil er unser Gericht trug, Johannes 5, Vers 24, da haben wir das geschrieben. Damals in der Zeit noch des Alten Testaments sendet Gott den Propheten Gad. Und drei Dinge sind es, die Gott durch den Propheten ihm, dem David, vorstellt. 7 Jahre Hungersnot. 3 Monate lang vor den Feinden fliehen. Oder 3 Tage Pest im Land. Und der David sagt angesichts der Ankündigung und des Gerichtes, Vers 14, mir ist sehr Angst. Wenn wir in die Ankündigungen der Leiden des Herrn hineinschauen im Alten Testament, da haben wir ähnliche Aussagen über Christus. Jetzt verstehen wir auch, wie Gott den David benutzen konnte, um die prophetischen Aussagen über die Leiden des Christus am ersten zu gebrauchen, um dem Wesen unseres Herrn Jesus im Gericht zu entsprechen. Kein anderer hätte in dieser Weise Vorbild sein können oder Abbild sein können, wie gerade der David. mir ist sehr Angst. Aber auch dann, wenn keine Gnadenzeit ist, so will er dennoch in die Hand Gottes, aber nicht in die Hände der Menschen fallen. Das ist sein Grundtenor. Über das kommende Gericht hat der Herr Jesus bezüglich jedes Ungläubigen und Unerretteten gegen eine jede solche Seele bereits angekündigt. Wir lesen das in Römer 2, Vers 9, Angst und Schrecken zu bringen. Dort steht es geschrieben. Aber dann wird jedoch keine Zeitbeschränkung das Gericht beenden. Dann nicht. Und wenn wir diesen Abschnitt weiterlesen, dann finden wir die Mitteilung enthalten in diesem Kapitel 24. So starben in Israel bei 70.000 Mann an drei Tagen. Aber noch war Gottes Zorn, obgleich die drei Tage um waren, immer noch nicht beendet. Die waren noch nicht beendet. Und gerade will der Engel Jehovas, in ihm erkennen wir Jesus, im Zustand des Alten Testaments, sein gezücktes Schwert gegen Jerusalem wenden. 1. Chroniker 21, Vers 16. Da sagt Gott in Vers 16, genug. Der Überrest jener Geretteten damals waren etliche Millionen Menschen. In Israel. Im kommenden Zorngericht werden es nur noch 144.000 sein. Keiner mehr. Das Neue Testament teilt uns mit, dass einer mehr hineingekommen ist. Richtig genommen sind 144.000 und einer hineingekommen. Und die Bibel berichtet uns im Neuen Testament über den einen, sodass der König sagen muss, Freund, wie bist du denn hier hereingekommen? Der ist mit den 144.000 mitgerannt. Aber der König wird ihn erkennen, dass er nicht dazu gehört. Und dann wird gesagt, greift ihn, bind ihn, werft ihn, zack. So steht es geschrieben im Neuen Testament. Um das Gericht abzuschließen, muss David auf der Tenne Aravanas einen Altar bauen. Um das Gericht abzuschließen, muss ein Altar gebaut werden und es müssen Opfer gebracht. Und das ausgerechnet noch bei einem, wie es hier geschrieben steht, Jebusiter, soll das Opfer gebracht werden. Dass es hier ein Jebusiter ist, ist ein Hinweis dafür, ein Hinweis auf die Annahme der Heiden, dass auch eine Zeit kommen wird, wo auch die Heiden Gott opfern werden. Das enthält das. Nun, dieser Jebusiter selbst ist ja selbst mit im Gericht. Denn die Pest verschont ja nicht irgendwelche Haustüren. Dieser Jebusiter will dem David alles schenken. Sogar die Opfertiere will er ihm schenken. Aber der König kann und darf das nicht annehmen. Wegen des Bildes Jesu. Der himmlische Vater hat selbst das Opfer gebracht in der Sendung seines Sohnes und nicht von dritter Hand. David sollte opfern und selbst die Opfer bringen aus seiner Hand. Und ein Opfer, wenn es ein Opfer ist, dann kostet es etwas. Wie auch das Opfer des Sohnes unseres Vaters im Himmel ihm alles gekostet hat, ihn leiden und sterben zu lassen. Nach Vers 24b bezahlt David 50 Segel Silber. Ein sehr hoher Preis, der mit dem bisschen Tenne, die Fläche der Tenne, überhaupt nicht von der Opfertiere damit gerechtfertigt ist. Das war das Segel des Heiligtums. Das war sehr viel Geld, 50 Segel Silber. Und da wurde Sühnung getan. Wegen der Sünden Israels. Und da lesen wir Brandopfer und Friedensopfer wegen des Zornes Jehovas und jener 70.000 Toten als der Tribut dieser Schuld. Das Wunderbare, Gott nahm dieses Opfer an. Warum nahm er es an? Weil dieses Opfer nichts im Hirn des David, sondern nach dem Willen Gottes gebracht war. Gott hat es ihm gesagt. Das ist eines der Geheimnisse im Wandel der Gläubigen. Nicht so zu wandeln, wie wir für richtig sind, was wir für richtig halten. Und der Plage war gewährt. Der Plage war gewährt. Jahrhunderte später gab sich einer für die Sünden der ganzen Menschheit. Der Vater im Himmel war es, er hat dieses Opfer angenommen. Das Opfer dessen, der am Kreuz aussieht, es ist vollbracht. Es war das Opfer seines geliebten Sohnes, des Sohnes seiner Liebe, seiner Gottesliebe, die wir nur im Bruch teilhaftig kennen. Aber wir werden sie noch anders kennenlernen, wenn wir bei ihm sind. Für die ganze Sündenschuld der Welt reicht es aus, was Christus dort getan hat. Wie aber haben die verlorenen Menschen, ob sie politisch oder religiös verloren sind, wie haben diese Menschen das Opfer unseres Herrn geachtet? Nach Matthäus 27, Vers 3, da wird dieses Opfer in Zahlen werden ausgedrückt. Da wird Jesus im Geldwert ausgedrückt. Sie schätzten das Opfer Jesu nur mit 30 Silbermünzen. Das war nicht die kleinste Silbermünze, das Silbermünze. Unser kleinstes Neusilberstück ist 50 Pfennig. 30 Stück sind 15 Mark. Der Herr Jesus war in 15 Mark nach heutigen Wert. hätten wir schnell gekauft, gell, Schwester. Hätten wir wieder losgelassen. Ja, aber dann hätten wir keine Erinnerung mehr. Wir müssen darum die Frage stellen, wertschätze das einmalige und große Opfer, das Opfer aller Zeiten, und komm zu ihm noch an. Und wenn du errettet bist, dann erfreue dich daran, dass du ein Schäflein gewesen seit Jahren vielleicht sein darfst. In Vers 17 nennt David, der König, die Israeliten diese Schafe. Da haben wir das Bindeglied zu der Aussage. Der König David konnte keines der Schafe Israels bewahren. Nicht eines. Weil an ihm selbst, an dem David, Sünde gefunden wurde. Aber unser Herr, der Sündlose, die Bibel sagt, welcher keine Sünde tat, noch Trug in seinem Munde gefunden wurde, der konnte uns die Verheißung geben. Welche Verheißung? Wir lesen sie im Neuen Testament, in Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 28, wo es heißt, dass nicht eines seiner Schäflein aus seiner Hand geraubt werden kann. Wir freuen uns darüber und diskutieren auch nicht mit Gläubigen, die es besser als die Bibel wissen. Amen.